Weißt du, normalerweise, wenn wir uns so im echten physischen Leben bewegen, da sind die Regeln ja eigentlich ziemlich intuitiv und, naja, greifbar.
Absolut. Das meiste passiert ja komplett automatisch.
Genau. Du gehst in einen Supermarkt, legst deine Packung Nudeln da aufs Band, bezahlst und gehst. Niemand muss dir da erklären, wann genau jetzt der Kaufvertrag zustande kommt.
Ja, das wäre auch ziemlich anstrengend im Alltag.
Allerdings. Aber wenn du den digitalen Raum betrittst, egal ob du jetzt einen Online-Shop betreibst, als Creator auf Social Media postest oder, naja, einfach nur eine kleine Werbeanzeige für dein Startup schaltest.
Dann betrittst du plötzlich ein Terrain, das sich oft anfühlt wie so ein komplett unsichtbares Minenfeld.
Genau das. Ein vermeintlich harmloser Klick, ein irgendwie kreativ gemeinter Post, ein winziges Detail bei einem Bestellbutton und bumm.
Ja, und schon hast du eine juristische und finanzielle Katastrophe am Hals.
Richtig. Und genau deshalb willkommen zu dieser neuen, tiefgreifenden Analyse. Schön, dass du heute dabei bist. Wir haben hier auf dem Tisch wirklich einen massiven Stapel an juristischen Quellen, Verordnungen und Fallbeispielen zum deutschen Medien- und Online-Shop-Recht liegen.
Und wenn man sich diesen Stapel mal so ansieht, wirkt das auf den ersten Blick wie ein völlig undurchdringlicher Paragraphendschungel. Also UWG, HWG, PangV, BGB, DSGVO.
Ein wahres Alphabet der juristischen Stolpersteine, ja.
Genau. Das ist extrem leicht, hier den Überblick zu verlieren, weil das Rechtssystem oft eine ganz eigene Sprache spricht, die sich massiv von unserem alltäglichen gesunden Menschenverstand unterscheidet.
Und genau da setzen wir heute an. Unsere Mission für dich ist es, dir da eine Abkürzung durch diesen Dschungel zu schlagen. Anstatt dass du dich durch diese trockenen, oft extrem verschachtelten Gesetzestexte quälen musst, haben wir das Material destilliert.
Wir filtern quasi die absoluten Aha-Momente heraus.
Richtig. Es geht heute darum, die zugrunde liegende Logik von diesen rechtlichen Fallstricken zu erkennen, bevor sie richtig teuer werden. Denn der alte Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, der entfaltet nirgendwo eine so brutale Wirkung wie im Netz.
Das stimmt leider.
Wir schauen uns heute auch erstaunlich unterhaltsame Gerichtsurteile an. Wir klären zum Beispiel, warum ein Gericht absolut keinen Spaß versteht, wenn ein weltbekannter Clown in den Niederlanden Burger bestellt.
Ein sehr kurioser Fall.
Definitiv. Aber wir werden auch brandgefährliche, hartnäckige Mythen auseinandernehmen, die fast jeder von uns schon mal im Internet gelesen oder vielleicht sogar selbst geglaubt hat.
Der Schlüssel zu all dem ist ja nicht, dass man blind irgendwelche Verbotslisten auswendig lernt. Es geht vielmehr darum, das Warum hinter den Gesetzen zu verstehen.
Die Logik dahinter.
Genau. Jedes dieser Gesetze löst ein ganz spezifisches, historisches oder psychologisches Problem. Wenn man diese Mechanik einmal verstanden hat, wird dieser ganze digitale Hindernisparcours plötzlich sehr viel logischer und vor allem sicher navigierbar.
Dann lass uns diese Mechanik doch direkt mal testen und bei der Königsdisziplin der geschäftlichen Aufmerksamkeit starten, also wie Marken gegeneinander in den Ring steigen.
Ah, die vergleichende Werbung.
Wenn man sich das anschaut, das erinnert ja oft an so ein modernes Rap-Battle unter Unternehmen, oder? Wer hat den besseren Konter? Wer hat den schärferen Slogan?
Ja, das ist ein schönes Bild.
Wenn ich mich da richtig an die Quellen erinnere, war das in Deutschland ganz früher mal streng verboten, ist aber mittlerweile durch europäische Vorgaben nach Paragraph 6 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, also dem UWG, grundsätzlich erlaubt.
Vollkommen richtig. Der historische Wandel ist hier wirklich interessant. Früher galt in Deutschland das Prinzip, dass man den Konkurrenten einfach nicht in die eigene Werbung reinzieht. Punkt.
Einfach komplett tabu.
Genau, komplett tabu. Aber die EU hat das dann geändert, weil man erkannte, dass ein sachlicher Vergleich dem Verbraucher eigentlich enorm hilft, also um informierte Entscheidungen zu treffen. Das UWG erlaubt es heute also, aber, und das ist wichtig, die Grenzen sind extrem eng gesteckt.
Das heißt, ein Vergleich muss zwingend objektiv und sachlich sein, oder?
Objektiv, sachlich und nachprüfbar, ja.
Okay, das bedeutet also, ich kann jetzt nicht einfach behaupten, mein Produkt sei tausendmal besser als das der Konkurrenz, weil das ja eine rein subjektive, nicht messbare Übertreibung ist.
Exakt. Du darfst da keine Äpfel mit Birnenvergleiche anstellen.
Wenn ich also als Telekommunikationsanbieter meinen DSL-50-Tarif bewerbe, muss ich ihn zwingend mit einem vergleichbaren DSL-50-Tarif der Konkurrenz vergleichen.
Ganz genau.
Ich kann mir also nicht einfach den lahmsten Basistarif des Konkurrenten schnappen, meinen absoluten Premium-Tarif daneben stellen und rufen: Schaut mal, wir sind viel schneller, ohne das glasklar zu kommunizieren?
Richtig. Die Produkte müssen dem gleichen Bedarf dienen und der Vergleich muss sich auf wesentliche, relevante und typische Eigenschaften beziehen.
Also sowas wie Preise oder messbare Leistungsdaten.
Ja, Preise, Daten oder ganz konkrete technische Features. Sobald du diese sachliche Ebene verlässt, wird es juristisch extrem dünnes Eis.
Und genau an diesem Punkt haben wir in unseren Akten dieses fantastische Praxisbeispiel von Burger King gefunden. Das ist wirklich genial.
Oh ja, der berühmte Werbespot.
Genau, die haben einen TV-Spot in den Niederlanden gesendet, der absolut viral ging. Da spaziert also ein Clown, der von der Statur, der Kleidung und diesen übergroßen Schuhen her wirklich verdammt stark an Ronald McDonald erinnert, in eine Burger King-Filiale.
Mhm, ganz zufällig natürlich.
Natürlich, völlig zufällig. Er stellt sich dann da an die Kasse und bestellt sich einen Burger. Und die implizite Botschaft ist natürlich brillant. So nach dem Motto, seht her, selbst das Maskottchen unserer größten Konkurrenz ist heimlich lieber bei uns, weil es hier besser schmeckt.
Eine sehr starke Werbebotschaft.
Absolut. Und Burger King hat diese Anlehnung ja auch gar nicht verheimlicht. Aber wenn ich mir die Gerichtsurteile dazu ansehe, denke ich mir echt, Moment mal, Sie haben ja gar keine falschen Fakten behauptet.
Nein, haben Sie nicht.
Sie haben nicht gesagt, Ihr Burger sei größer oder billiger. Sie haben einfach nur einen ironischen Witz gemacht. Warum verstehen Gerichte da absolut keinen Spaß?
Weil das Gericht in Amsterdam, und das ist eigentlich repräsentativ für das gesamte europäische Wettbewerbsrecht, hier einen fundamentalen Unterschied macht. Und zwar zwischen einem sachlichen Informationsaustausch und der sogenannten Rufsausbeutung.
Rufsausbeutung. Das ist der juristische Kernbegriff hier.
Genau, Rufsausbeutung.
Das heißt also, Sie machen sich die harte Arbeit der Konkurrenz zunutze. Burger King profitiert davon, dass McDonald's Jahrzehnte und Millionen in den Aufbau von diesem Clown gesteckt hat.
Exakt, das ist der Punkt. Das Gericht hat argumentiert, dass Burger King den enorm hohen Wiedererkennungswert und die Kennzeichnungskraft dieser fremden Figur ausgenutzt hat, ohne auch nur einen sachlichen Grund dafür zu haben.
Weil, ja, wie gesagt, gar kein Faktenvergleich stattfand.
Richtig. Stattdessen haben sie das fremde Kennzeichen rein in den Dienst der eigenen Marke gestellt, um sich selbst durch Humor aufzuwerten und gleichzeitig das Image des Konkurrenten so ein bisschen herabzusetzen.
Wow, okay. Und das Gericht hat das direkt kassiert?
Also Burger King musste auf der eigenen Website eine öffentliche Richtigstellung platzieren, dass sie unzulässigerweise gehandelt haben.
Das ist schon demütigend. Es geht im Wettbewerbsrecht also nicht nur um nackte Lügen, sondern auch darum, dass man den hart erarbeiteten Ruf eines anderen nicht einfach als kostenlose Bühne für die eigene PR-Show nutzen darf.
Ganz genau.
Das ist echt faszinierend. Da geht es also primär um den Schutz von Marken, von Marktanteilen und, naja, am Ende des Tages schlicht um Geld.
Nur um Geld, ja.
Aber wenn ich mir unsere Akten so anschaue, ändert sich der Tonfall der Gesetze und Gerichte wirklich dramatisch, sobald wir ein anderes Feld betreten. Weg von Konsumgütern und Fastfood hin zu etwas viel existenziellerem. Unserer Gesundheit.
Richtig. Da hört der Spaß mit der Werbung dann endgültig auf. Hier betreten wir den Anwendungsbereich des Heilmittelwerbegesetzes.
Kurz das HWG.
Genau, das HWG. Und die philosophische Grundlage von diesem Gesetz ist eine völlig andere als beim UWG. Beim Burger-Vergleich geht man ja von einem einigermaßen entspannten, durchschnittlich informierten Verbraucher aus.
Der einfach nur Hunger hat.
Ja, aber beim HWG geht der Gesetzgeber von Menschen aus, die potenziell krank, besorgt oder vielleicht sogar verzweifelt sind.
Und was extrem wichtig für dich zu wissen ist, wenn du uns gerade zuhörst, das HWG ist kein altes Relikt, das nur für so eine Printapothekenumschau im Wartezimmer gilt.
Nein, überhaupt nicht.
Das greift heute mit voller Härte für digitale Medien, für jede noch so kleine Website, die Heilpraktikerdienste anbietet und vor allem für Influencer-Kooperationen auf Instagram oder TikTok, wenn da Nahrungsergänzungsmittel oder medizinische Behandlungen beworben werden.
Die Verbote in diesem Gesetz sind wirklich unerbittlich. Das primäre Ziel ist der absolute Schutz dieser vulnerablen Gruppen für emotionale Manipulation.
Was heißt das konkret?
Es gibt hier beispielsweise ein striktes Verbot von Heilsversprechen. Du darfst bei Medikamenten oder Therapien niemals sagen, wirkt garantiert oder heilt sicher oder eben 100% Erfolgsquote.
Warte mal, auch dann nicht, wenn klinische Studien belegen, dass das Medikament wirklich fantastisch funktioniert?
Auch dann nicht. In der Medizin gibt es niemals eine 100%ige Garantie für jeden individuellen Körper. Und das Gesetz verbietet es kategorisch auch nur im Ansatz, diesen Eindruck auch nur im Ansatz zu erwecken.
Krass.
Und noch spannender wird es bei der bildlichen Darstellung. Für Laien, also für die breite Öffentlichkeit außerhalb von medizinischen Fachkreisen, gibt es ein absolutes Verbot von Vorher-Nachher-Bildern bei bestimmten Behandlungen.
Oh wow, das sieht man auf Social Media aber ständig.
Ist aber hochgradig abmahnfähig. Auch Prominente dürfen in der Werbung gegenüber Laien oft gar nicht eingesetzt werden, weil ihre Autorität so ein unkritisches Vertrauen erzeugen könnte.
Okay, verstehe.
Und für verschreibungspflichtige Medikamente herrscht in der Publikumswerbung absolute Stille. Du darfst dafür gegenüber dem Endverbraucher schlichtweg gar nicht werben.
Okay, also ich muss hier mal ganz kurz den Anwalt des Teufels spielen.
Gerne.
Das klingt für mich, als würde man einem Autoverkäufer verbieten zu sagen, dass das Auto wirklich fährt. Oder einem Bäcker verbieten, seine Brötchen da im Schaufenster zu zeigen. Wir sind doch alles erwachsene, mündige Bürger.
Mhm.
Wenn jetzt ein Influencer mir eine Hautcreme empfiehlt, kann ich doch selbst entscheiden, ob ich das glaube? Warum zieht das Gesetz hier so extreme Fesseln an?
Deine Analogie hinkt da an einem entscheidenden Punkt. Wenn du ein Auto kaufst, bist du in der Regel nicht existenziell bedroht.
Ja, okay, das stimmt.
Aber stell dir vor, du bist chronisch krank, du hast ständig Schmerzen oder hast gerade eine schwere Diagnose erhalten. In so einem Moment bist du eben kein rational kalkulierender, mündiger Bürger mehr.
Du greifst nach jedem Strohhalm.
Genau. Du bist extrem anfällig für sogenannte Angst- oder Druckwerbung. Wenn da jemand formuliert, wer jetzt diese Therapie nicht macht, riskiert bleibende Schäden, dann triggert das pure Panik.
Ah, okay. Das leuchtet ein.
Das Gesetz weiß um diese psychologische Ausnahmesituation. Und deshalb zieht es eine knallharte Grenze. Sachliche, trockene Information ist erlaubt. Emotionale Manipulation, Übertreibung und der Aufbau von Handlungsdruck sind verboten.
Das ergibt absolut Sinn. In der Werbung geht es also im Kern um Psychologie. Also wie steuern wir Wahrnehmung und wie schützen wir Vulnerable vor Manipulationen?
Richtig.
Aber in dem Moment, in dem die Werbung dann funktioniert hat, der Kunde auf den Link klickt und in unserem Online-Shop landet, da betreten wir eine völlig neue Arena. Wir wechseln von der Sphäre der psychologischen Aufmerksamkeit in die Sphäre der nackten Transaktionssicherheit.
Das ist der perfekte Übergang in den reinen Formalismus, ja?
Sobald Geld den Besitzer wechseln soll, duldet das deutsche und europäische E-Commerce-Recht scheinbar überhaupt keine kreativen Grauzonen mehr.
Nein, im E-Commerce-Recht regiert die absolute Eindeutigkeit. Nehmen wir als Basis mal die Preisangabenverordnung, die PANGV. Der Gesetzgeber fordert hier kristallklare Transparenz.
Okay, was heißt das für den Shopbetreiber?
Es muss immer der Gesamtpreis genannt werden, also inklusive der Mehrwertsteuer, das berühmte Inclu-MPES-ST, und die Versandkosten müssen klar verlinkt oder direkt angegeben sein.
Da stolpern ja schon viele drüber.
Oh ja. Ein riesiges Abmahnthema sind hier auch die Grundpreise. Wenn du Ware nach Gewicht, Volumen oder Länge verkaufst, sagen wir mal Olivenöl, Kaffeebohnen oder Stoffe, musst du zwingend den Grundpreis angeben. Also zum Beispiel 20 Euro pro Liter.
Und das darf nicht irgendwo versteckt sein, richtig?
Genau. Dieser Grundpreis muss in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Gesamtpreis stehen. Du darfst die nicht erst im Warenkorb oder ganz unten im Futter der Seite anzeigen.
Das ist alles schon sehr pedantisch. Aber der absolute Endgegner im Onlineshop, und das finde ich in unseren Quellen wirklich bemerkenswert, ist das Finale des Bestellprozesses. Die sogenannte Buttonlösung nach § 312j des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Oh ja, die Buttonlösung.
Wenn ich das hier richtig lese, ist ein simpler Button mit der Aufschrift Bezahlen oder Bestellung abschließen hochgradig illegal und führt massenhaft zu Abmahnungen. Wie kann das sein? Ich meine, Bezahlen ist doch ein ziemlich klares Wort.
Um diese extreme Strenge zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick in die Geschichte des Internets werfen. Vor einigen Jahren, so in den 2000ern und frühen 2010ern, gab es eine massive Welle von sogenannten Abo-Fallen.
Ah, ich erinnere mich dunkel.
Ja, Leute wollten einen kostenlosen IQ-Test machen, ein Rezept herunterladen oder irgendeine Freeware laden. Sie klickten auf Weiter oder Anmelden und bekamen Wochen später plötzlich Rechnungen über hunderte Euro.
Weil irgendwo im versteckten Kleingedruckten ein Jahresabo stand, richtig?
Genau. Der Gesetzgeber musste also einen Weg finden, der absolut manipulationssicher ist.
Okay, das Gesetz musste also einen Mechanismus erschaffen, bei dem sich niemand mehr herausreden konnte, er habe nicht gewusst, dass es Geld kostet.
Exakt. Der finale Kaufbutton muss unmissverständlich klar machen, dass genau in dieser Millisekunde eine finanzielle Verpflichtung eingegangen wird. Aus juristischer Sicht ist weiter zur Zahlung nur eine Navigation.
Und Bestellung abschließen.
Das könnte bei einem kostenlosen Newsletter genauso stehen. Selbst bezahlen war Gerichten teilweise nicht eindeutig genug, weil es nicht den Akt des verbindlichen Kaufvertragsabschlusses in Gänze abbildet.
Was ist denn dann der Goldstandard?
Der vom Gesetzgeber explizit als rechtssicher genannte Text ist: zahlungspflichtig bestellen.
Zahlungspflichtig bestellen. Das klingt echt hölzern.
Ja, aber wenn dieser Button falsch beschriftet ist, kommt juristisch gar kein wirksamer Vertrag zustande. Der Kunde muss rein rechtlich nicht bezahlen und der Shopbetreiber riskiert zusätzlich eine extrem teure Abmahnung durch Mitbewerber.
Wahnsinn. Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie historische Betrugsmaschen die Gesetze von heute formen. Lass uns in diesem Kontext über etwas sprechen, was wirklich auf fast jeder Website der Welt zu finden ist. Der berühmte Haftungsausschluss, dieser klassische Disclaimer.
Ah, der Disclaimer?
Ja, so etwas wie: Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten gelinkter Seiten. Wenn ich mir Blogs oder kleine Shops ansehe, denken die Betreiber scheinbar, dieser Satz sei ein magisches Schutzschild gegen alles.
Das ist vielleicht eines der besten Beispiele für gefährliches Halbwissen im Netz. Dieser pauschale Disclaimer-Text ist rechtlich völlig nutzlos.
Völlig nutzlos.
Ja, und schlimmer noch, er ist oft sogar riskant. Du kannst deine gesetzliche Haftung für Links oder Inhalte nicht einfach durch einen selbstgeschriebenen, irgendwo kopierten Satz aus den 90er Jahren ausschließen.
Krass.
Wenn dieser Text unzutreffend formuliert ist, kann er von Gerichten sogar als irreführend oder als eine unzulässige AGB-Klausel eingestuft und dann selbst abgemahnt werden.
Okay, wenn dieser kopierte Standard-Disclaimer also ein reiner Placebo-Effekt ist, beim Durchblättern unserer Akten sehe ich, dass sich stattdessen alles um zwei völlig andere, viel massivere Säulen dreht.
Genau.
Das Impressum nach dem Digitale-Dienste-Gesetz, dem DDG, und die Datenschutzerklärung nach der DSGVO. Das scheinen die eigentlichen juristischen Pflichtbausteine zu sein, richtig?
Richtig. Wer im Netz geschäftsmäßig unterwegs ist, braucht zwingend ein Impressum, um zu zeigen, wer überhaupt verantwortlich ist. Und eine Datenschutzerklärung, die exakt aufschlüsselt, was mit den Nutzerdaten passiert.
Aber hier wird es jetzt richtig wild, denn hier stoßen wir in unseren Quellen auf einen handfesten Widerspruch.
Da bin ich jetzt gespannt.
Das Gesetz selbst sagt nirgendwo explizit: Du musst das Impressum und den Datenschutz auf zwei völlig getrennten Seiten mit eigenen Menüpunkten anlegen. Man könnte theoretisch beides auf eine Seite schreiben.
Mhm.
Aber dann taucht plötzlich das Oberlandesgericht Hamburg auf, also das OLG, und entscheidet in einem Urteil, dass eine Datenschutzerklärung, die im Impressum sozusagen versteckt ist, abmahnfähig ist.
Ja, ein sehr bekanntes Urteil.
Das Gericht verlangt faktisch einen eigenen Menüpunkt. Was ist denn nun der Boss in unserem System? Das Gesetz, das es nicht verbietet, oder das Gericht, das dafür plötzlich Strafen verhängt?
Diese Frage berührt wirklich den absoluten Kern unseres Rechtssystems. Wir müssen hier die Hierarchie und das Zusammenspiel der Normen verstehen. Das Gesetz steht natürlich immer über dem OLG-Urteil.
Okay.
Ein Richter kann das Gesetz ja nicht neu schreiben. Aber, und das ist der entscheidende Mechanismus, Gesetze sind oft extrem abstrakt formuliert. Das Gesetz fordert Transparenz und dass Informationen leicht erkennbar und unmittelbar erreichbar sein müssen.
Und die Gerichte sind dann diejenigen, die definieren müssen, was leicht erkennbar in der Praxis eines Webbrowsers eigentlich bedeutet.
Ganz genau, das nennt man Auslegung. Das OLG Hamburg schaut sich das Nutzerverhalten an und sagt: Ein normaler Nutzer erwartet die Datenschutzinfos nicht als endlosen Textblock, der sich ganz unten ans Impressum anschließt. Es scrollt da gar nicht erst hinunter.
Macht Sinn, ja.
Deshalb ist es dort nicht leicht erkennbar. Für die Praxis bedeutet das: Ein Urteil eines Oberlandesgerichts bindet formal zwar nur die Parteien dieses speziellen Falles, aber andere Gerichte in Deutschland schauen sich an, wie das OLG Hamburg argumentiert hat und übernehmen diese Logik dann sehr oft.
Ah, und die Abmahnkanzleien wissen das natürlich.
Genau. Die orientieren sich an solchen Urteilen, weil sie wissen, dass sie damit gute Chancen vor Gericht haben. Wer sich also stur hinstellt und sagt, im Gesetz steht aber nicht das Wort zwei Seiten, der verkennt völlig, wie das Recht in der Realität angewendet wird und riskiert viel Geld. Wer sicher gehen will, trennt beides klar voneinander in der Menüführung.
Und genau solche Diskrepanzen zwischen dem trockenen Gesetzestext und der gelebten Gerichtspraxis sind doch der perfekte Nährboden für unser nächstes Thema. Halbwissen.
Oh ja, das Internet ist voll davon.
Lass uns die größten Mythen im Medienrecht jagen. Mythos Nummer 1, und den lese ich wirklich ständig in irgendwelchen Foren für Designer und Content Creator, die 50%-Regel.
Ah, ein Klassiker.
Die Theorie besagt, wenn ich ein fremdes, geschütztes Bild aus dem Netz nehme und es zu 50% verändere, also ich ändere die Farben, schneide den Hintergrund weg, lege einen Filter drüber, dann entsteht ein neues Werk, es gehört mir und ich darf es frei nutzen. Stimmt das?
Es ist faszinierend, wie hartnäckig sich dieser Mythos wirklich hält. Er ist von vorne bis hinten falsch.
Echt komplett falsch?
Komplett. Im deutschen Urheberrecht, speziell so rund um § 23 UrheG, gibt es überhaupt keine Prozentzahlen. Es existiert keine mathematische Formel für Kreativität. Juristen nutzen hier stattdessen eine Art gedanklichen Filter, wenn sie beurteilen, ob eine Urheberrechtsversetzung vorliegt.
Okay, wie sieht dieser Filter aus?
Sie nehmen dein neues, bearbeitetes Bild und ziehen gedanklich all deine neuen, kreativen Zusätze und Veränderungen wieder ab. Sie schauen auf das, was dann noch übrig bleibt. Man fragt sich also, ist das Originalwerk in der neuen Gestaltung noch erkennbar?
Also schimmert die kreative Essenz des Originals noch durch?
Genau, die Essenz. Wenn die Antwort ja lautet, dann ist es juristisch eine Bearbeitung. Und für eine Bearbeitung brauchst du zwingend die Erlaubnis des ursprünglichen Urhebers. Völlig egal, ob du da 10 Stunden Arbeit in Filter und Schnitte investiert hast.
Wahnsinn. Es geht also um das Erkennen der Essenz, nicht um irgendwelche Pixelmathematik.
Richtig.
Okay. Mythos 2. Screenshots und das Zitatrecht. Wenn ich einen Screenshot von einem Zeitungsartikel oder einer fremden Website mache und den in meinen Social-Media-Feed einbaue, das Argument ist da oft, ich fotografiere doch nur etwas ab, das ohnehin für jeden auf der Welt frei zugänglich ist. Das ist wie aus dem Fenster fotografieren. Und solange ich brav den Link, also die Quelle, dazu schreibe, ist das doch vom Zitatrecht gedeckt.
Auch hier ein fundamentaler Irrtum. Die Tatsache, dass etwas im Internet frei und ohne Bezahlschranke zugänglich ist, bedeutet in keiner Weise, dass es gemeinfrei ist oder man es frei weiterverwenden darf.
Also ein Screenshot ist schon ein Problem.
Ein Screenshot ist rechtlich gesehen eine Vervielfältigung. Und was das Zitatrecht angeht, eine bloße Quellenangabe schützt dich absolut nicht, wenn die Grundvoraussetzung für ein Zitat fehlt.
Und was ist diese Grundvoraussetzung?
Die sogenannte Belegfunktion oder der Zitatszweck. Das Gesetz verlangt, dass du dich inhaltlich, intellektuell mit dem fremden Werk auseinandersetzt.
Okay, das heißt?
Das fremde Bild oder der Textausschnitt muss als Beleg für deine eigenen, unabhängigen Gedanken dienen. Wenn du einen Screenshot nur postest, um deinen Feed irgendwie hübscher zu machen oder als reinen Eyecatcher ohne eigenen inhaltlichen Beitrag, dann ist das kein Zitat, sondern schlicht Bilderklau. Da hilft dir dann auch die sauberste Quellenangabe nichts.
Wow, das greift wirklich tief in die alltägliche Social-Media-Praxis ein. Mythos Nummer 3, und der betrifft uns vermutlich alle. WhatsApp und Facebook-Gruppen sind mein privater Raum.
Oh ja.
Wenn ich also ein lustiges, aber geschütztes Video oder ein professionelles Foto in meiner Vereins-WhatsApp-Gruppe oder so einer geschlossenen Facebook-Gruppe teile, dann ist das privat und das Urheberrecht greift da nicht.
Das ist eine extrem gefährliche Annahme. Das Gesetz erlaubt zwar die sogenannte Privatkopie, aber wirklich nur für das enge private Umfeld.
Was heißt das konkret? Enges privates Umfeld?
Das betrifft Familie und wirklich enge persönliche Freunde. Sobald wir über große WhatsApp-Gruppen mit Dutzenden Mitgliedern sprechen, etwa die Elternschaft einer ganzen Schule oder geschlossene Facebook-Gruppen mit Hunderten oder Tausenden Leuten, sprengen wir diesen Rahmen völlig.
Weil das Gesetz sagt, dass diese Menschen untereinander gar keine echte persönliche Bindung mehr haben?
Ganz genau. Es fehlt das enge persönliche Band zwischen allen Beteiligten. Sobald das der Fall ist, gilt das Teilen juristisch als öffentliche Zugänglichmachung.
Und das ist dann strafbar?
Ja, genau das ist ohne Erlaubnis des Rechteinhabers eine astreine Urheberrechtsverletzung. Völlig egal, ob die Facebook-Gruppe technisch auf privat oder geschlossen gestellt ist.
Okay, das räumt wirklich ordentlich auf. Aber jetzt kommt Mythos 4. und der betrifft den Ernstfall. Wenn ich all das nicht wusste, wirklich mal einen Fehler mache und ein Bild falsch nutze,
ja,
dann muss ich doch, bevor ich verklagt werde und vor Gericht lande, erst einmal verwarnt werden, oder? Also so eine Art gelbe Karte, die nichts kostet, bevor die echte Klage kommt?
Das ist vielleicht der teuerste Irrglaube von allen. Nein, eine vorherige Abmahnung ist keine zwingende gesetzliche Pflicht, bevor jemand eine Klage einreicht. Ein Rechteinhaber könnte dich theoretisch am Tag nach der Entdeckung sofort auf Unterlassung und Schadensersatz verklagen.
Warte mal, aber warum bekomme ich dann in der Praxis fast immer zuerst Post vom Anwalt mit einer Abmahnung und so einer gesonderten Rechnung? Warum klagen die nicht einfach sofort?
Weil das Zivilprozessrecht da einen ziemlich cleveren Schutzmechanismus für denjenigen eingebaut hat, der einen Fehler gemacht hat. Es gibt ja den Paragraphen 93 der Zivilprozessordnung.
Und was besagt der?
Der besagt, vereinfacht, wenn dich jemand ohne Vorwarnung direkt verklagt und du stehst vor Gericht auf und sagst, stimmt, mein Fehler, ich erkenne den Anspruch sofort an, dann muss der Kläger, obwohl er in der Sache völlig recht hat, die gesamten Prozesskosten tragen.
Ah, weil er mir keine Chance gegeben hat, die Sache vorher außergerichtlich zu klären.
Exakt.
Das bedeutet also, dass die Abmahnung, die ja im Netz oft als reiner Abzocker verschrien ist, eigentlich ein Instrument ist, um das Kostenrisiko für den Kläger zu minimieren und die Gerichte vor einer Flut von Bagatellklagen zu schützen.
Genau, das ist es. Die Abmahnung ist ein vom Gesetzgeber gewolltes Mittel zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Sie ist keine Pflicht, aber sie ist wirtschaftlich extrem sinnvoll für denjenigen, dessen Rechte verletzt wurden. Und natürlich hast du recht. Wer abgemahnt wird, zahlt die Anwaltskosten für diese Verwarnung. Aber ein Gerichtsverfahren wäre ein Vielfaches teurer.
Okay, das war jetzt sehr viel Gegenwind und Warnung für uns Kreative und Shopbetreiber. Hast du nach all diesen strengen Regeln nicht wenigstens noch einen ganz kleinen Rettungsanker für uns?
Den habe ich tatsächlich, speziell für den Bildungsbereich. Paragraph 60a des Urheberrechtsgesetzes ist so eine kleine Ausnahme.
Okay, wie funktioniert die?
Er erlaubt es für die Lehre und den Unterricht, also an Schulen, Universitäten oder in der beruflichen Weiterbildung, bis zu 15% eines veröffentlichten Werkes für nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen.
Immerhin.
Ja, das gilt aber strikt nur für den geschlossenen Teilnehmerkreis des jeweiligen Kurses. Immerhin gewährt das Gesetz hier einen gewissen Freiraum, um Wissen zu vermitteln.
Also was bedeutet das alles für dich, der uns gerade zuhört? Die wichtigste Erkenntnis dieser tiefgreifenden Analyse ist unbestreitbar: im digitalen Raum und im E-Commerce schützt Unwissenheit dich nicht im geringsten.
Absolut nicht.
Ob es die haargenaue, historisch gewachsene Formulierung deines Bestellbuttons ist, das Wissen um die Hierarchie von Gesetzen und Gerichtsurteilen bei deinem Impressum oder eben der Respekt vor fremden Werken und der psychologischen Verwundbarkeit von Kunden.
Es sind genau diese Mechanismen im Hintergrund, die über teure Abmahnungen entscheiden.
Richtig. Das Internet vergisst nicht und das Rechtssystem verzeiht keine Nachlässigkeit.
Und während wir heute wirklich tief in den aktuellen Gesetzen wie dem BGB und dem UWG gesteckt haben, drängt sich mir am Ende noch ein völlig neues Szenario auf.
Was meinst du?
Wir haben ja gesehen, wie detailversessen Gerichte menschliches Verhalten beurteilen. Aber stell dir vor, wir blicken mal auf die aktuellen Entwicklungen der künstlichen Intelligenz.
Oh, spannendes Thema.
Stell dir vor, eine KI generiert in Echtzeit völlig synthetische Werbespots, in denen völlig erfundene Produkte miteinander verglichen werden. Oder eine KI baut deinen Online-Shop auf Zuruf im Hintergrund um, wobei sich die Buttontexte je nach dem individuellen Klickverhalten und psychologischen Profil des Nutzers minütlich verändern.
Wow.
Da muss man sich fragen, greifen unsere starren, textbasierten Gesetze, die ja für menschliche Akteure geschrieben wurden, in so einem dynamischen Szenario überhaupt noch? Oder betreten wir hier gerade einen juristischen Wilden Westen, für den erst noch völlig neue juristische Paradigmen erfunden werden müssen?
Das ist eine unfassbar spannende Vorstellung. Ein System, das sich schneller verändert, als ein Oberlandesgericht jemals ein Urteil darüber sprechen könnte.
Genau.
Es zeigt, dass wir vielleicht gerade erst am Anfang der eigentlichen juristischen Herausforderung im Netz stehen. Nimm diesen Gedanken gerne mit in deinen Tag, wenn du das nächste Mal durchs Internet surfst, eine Kampagne planst oder an deinem eigenen Shop bastelst. Schön, dass du heute bei unserer Recherche dabei warst. Bis zum nächsten Mal.